so guten Morgen. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Die Ausrede kommt dann später nach der Vorlesung zur Sprache. Ich beginne damit, dass ich Ihnen eine Liste von Lehrveranstaltungen vorlese, die für Studierende im Lehramtsstudium äquivalent zum Besuch dieser Veranstaltung sind. Also es gibt da eine Vorlesung, die besonders attraktiv ist, weil es wirklich eine ganz tolle Vortragende ist, die Frau Dr. Welly Mittoma, Intellectual Virtue, in englischer Sprache eine super Gelegenheit, da diese Kompetenz ein bisschen aufzubessern. Also das ist wirklich eine wirklich sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Dann gibt es da die Vorlesung Wissenschaftstheorie, historische philosophische Dimensionen, die ist auch unter demselben Studienplanpunkt 5733 anzurechnen. Das macht der Kollege Fritz Stadler. Dann habe ich da noch Wissenschaftstheorie 1, Grundlagen interdisziplinäre Einführung, auch 5733 Markus Beschl. Also vielleicht sollte ich Ihnen die Nummern aufschreiben, oder? Ich schreibe Ihnen die Nummern auf. Beschl hat 180 021, Mittauer hat die Nummer 180.013 und dank der Stadler hat 180.56 so, und das Allertollste überhaupt, was es gibt, ist, es gibt ja eine Vorlesung, die heißt Einführung in die Erkenntnistheorie. Die ist auch anrechenbar, also die ist genau das, was für Sie das Richtige ist, also was wirklich noch besser trifft als die Wahrheitssache, wird gehalten von dem neuberufenen Professor für theoretische Philosophie Sven Bernecker und hat den immensen Vorteil, dass es erst im Dezember anfängt. Sie haben überhaupt noch nichts versagt. Einführung in die Erkenntnistheorie. Also, und das ist auch sicher ein bisschen einfacher, weil das eben als eine Einführung gedacht ist, weil nein, es ist ja primär für das Masterstudium eigentlich konzipiert gewesen. Einführung in die Erkenntnistheorie, Bernecker 180, 1, 63. Also das ist überhaupt, das ist eigentlich das Schwarze von der Zielscheibe, diese Vorlesung. Gut. Was uns selber hier betrifft, also zur Erinnerung, ich habe eben, nachdem ich Ihnen da den Plan für dieses Semester skizziert habe, haben wir ein bisschen geplaudert über diese berühmte Stelle von Kant aus der Kritik der reinen Vernunft. Die wird sehr oft zitiert, natürlich in Texten über traditionelle philosophische Wahrheitstheorie, wo also eben so nette Worte findet für die Aussichtslosigkeit und auch Wertlosigkeit einer Definition, einer Wahrheitsdefinition. Das habe ich Ihnen ja nicht erzählt oder kommentiert, um Ihnen etwas Bestimmtes zu erklären, sondern eigentlich nur, um Ihnen einen Eindruck zu geben davon, wie schnell die Sachen auch sehr, sehr kompliziert werden und wie trügerisch zum Beispiel der Eindruck von Selbstverständlichkeit ist, denn seine angeblich triviale Namenserklärung, also Wahrheit, Übereinstimmung der Erkenntnis mit dem Gegenstand, also wie trügerisch diese Selbstverständlichkeit ist. Jedes Wort einschließlich und eigentlich vor allem dem Wort Namenerklärung wird immer problematischer, je genauer man es anschaut. Und ich möchte aber jetzt vorläufig mal über die Inhalte, um die es da geht, gar nicht weiter reden, das kommt ja später noch ausführlich genug. In Erinnerung rufen möchte ich Ihnen nur etwas, was ich dann ganz am Ende der Vorlesung angesprochen habe, nämlich diese Frage, die ja ganz banal ist, nicht? Also wenn die Definition der Wahrheit, also Übereinstimmung für ihn nicht interessant ist, was ist denn dann eigentlich interessant für ihn? Und man könnte sagen, was ist denn dann überhaupt interessant in der Philosophie, wenn das nicht interessant ist? Und das ist aber eben, da konnte ich, obwohl das eigentlich zunächst mal wie eine rhetorische Frage ausschaut, Ihnen auch eine Antwort präsentieren drauf. Also es ist eine wirkliche Frage, stellt sich nachher heraus, weil es eine Antwort gibt, nämlich, dass er für sehr interessant die Frage hält, wie sich eine Vorstellung, die wir haben, auf einen unabhängigen und von dieser Vorstellung selbst radikal verschiedenen Gegenstand beziehen kann. Das ist natürlich toll, dass wir da überhaupt eine Antwort finden. Andererseits hat diese Antwort aber auch etwas Beunruhigendes. Wo liegt denn der Unterschied? Das Beunruhigende liegt in der Nähe dieser Antwort zu dem, was er für uninteressant hält. Wo liegt denn da der Unterschied zwischen Übereinstimmen mit dem Gegenstand auf der einen, oder Bezug auf den Gegenstand auf der einen, Bezug auf den Gegenstand auf der einen Seite und Übereinstimmung mit dem Gegenstand auf der anderen Seite? Es ist nicht so, dass man nicht auch hier Antworten finden könnte. Aber da sieht man doch eigentlich schon mit unbewaffnetem Auge, ohne Nachschauen in einem Buch, dass es bei so einer Antwort um ziemlich anspruchsvolle Theorien, um feine Differenzierungen gehen wird. Eben um solche Unterscheidungen wie Wahrheit und Referenz, Vorstellung und Erkenntnis und so weiter. Also man könnte zum Beispiel auch jetzt wieder nicht ernsthaft überlegt, sondern nur so um ihre Vorstellung anzuregen. Man könnte zum Beispiel versuchen zu sagen, dass man das so in ein Verhältnis bringt, dass für die Feststellung der Übereinstimmung der Bezug auf den Gegenstand eine Voraussetzung ist. Nicht? Also man könnte versuchen, die Sachen so zu ordnen, dass man sagt, naja, wenn ich eine Übereinstimmung feststellen will zwischen meinem Erkenntnis oder vielleicht sollten wir sagen, prätendierten Erkenntnis, zwischen meiner Möchtegern-Erkenntnis und dem Gegenstand, dann wäre es eine Voraussetzung dafür, dass man zuerst einmal überhaupt einen Bezug auf diesen Gegenstand herstellt. Um dann eben, wenn ich den Bezug hergestellt habe, sozusagen nachzuschauen, stimmt es jetzt überein oder stimmt es nicht überein. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Nehmen Sie zum Beispiel an, also das sind jetzt Sachen, wo Sie, wenn Sie Lust haben, auch für einen selbst ein bisschen mal vor dem Einschlafen oder so, es wirkt gut, dass wir nachdenken können. Nehmen wir zum Beispiel, was ist zum Beispiel mit dem Fall, wo wir uns auf einen bestimmten Gegenstand bezogen haben und dann feststellen, dass unsere Erkenntnis nicht mit ihm übereinstimmt? Wie ist es denn dann eigentlich gewesen? Was hat uns eigentlich erlaubt, uns auf diesen Gegenstand zu beziehen? Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Wenn man nicht sagt, und das ist auch kein guter Weg, wenn man nicht sagt, na gut, wir haben halt einen Namen für den Gegenstand. Sagen wir zum Beispiel, die Antwort wäre, wir haben einen Namen für den Gegenstand und suchen, sagen wir haben eine Verbindung zwischen dem Namen und dem Gegenstand, die so ähnlich wie ein Telefonbuch oder wie ein Index funktioniert. Und dann schauen wir nach unter dem Eindruck, dann finden wir den Gegenstand und so. Und dann sehen wir, dass irgendwas nicht übereinstimmt. Wie ist es zustande gekommen, dass dieser Name der Name von diesem Gegenstand ist? Wie haben wir den dem zugeordnet, ursprünglich, wie ist das Telefonbuch zustande gekommen. Ne? Früher oder später ist eine, werden Sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass jemand sagt, auch dafür, dass Sie den Bezug auf den Gegenstand herstellen konnten, nachdem Sie dann, auf welcher Grundlage Sie dann versucht haben, festzustellen und zu weisen, auch dafür hat schon irgendwas mit irgendwas anderem übereinstimmen müssen. Sie müssen irgendwas gehabt haben, wodurch Sie diesen Gegenstand von anderen Gegenständen unterschieden haben, auf die Sie sich nicht beziehen wollten. Und damit liegt schon wieder nahe, dass auch in diesem Bezug herstellen schon eine Übereinstimmung vorausgesetzt ist. Natürlich, wenn diese Position einmal sozusagen bezogen ist und ein bisschen ausgeführt ist, dann wird es auch wieder Gegeneinwände geben und so weiter. Wir werden in dieser Vorlesung uns nicht mit diesem Problem wirklich ausführlicher beschäftigen. Ich halte im nächsten Semester, im Sommersemester 12, halte ich eine Vorlesung, über die sozusagen komplementär ist zu dieser hier, über den Begriff der Referenz. Da spielt das dann eine entscheidende Rolle. Also wie gesagt, so einfach ist das nicht. Ne? Jetzt will ich ja nur, will ich nur sozusagen da noch etwas dazu bemerken, was mir erlaubt, eine Überleitung zu machen zu unserem eigentlichen ersten Schwerpunkt. Also was man, auch wenn man hier keine Frage löst und nicht wirklich entscheidend präzisiert, sehen soll, warum ich Ihnen diese Dinge erzählt habe, das ist ja, dass Sie erkennen, dass man da auf einem Feld von Begriffen und Fragen ist, wo man die Schwerpunkte verschieden setzen kann. Also dass man sagt, ich interessiere mich für Wahrheit, also das heißt, steigen Sie in diese Straßenbahn ein. Wenn Sie sich für Wahrheit interessieren, steigen Sie in die Linie D ein. Wenn Sie sich für, Tierethik interessieren, steigen Sie in was anderes ein. Nicht so? Also steigen Sie ein. Und dass, wenn Sie da einsteigen, sozusagen, dass noch gar nicht so völlig klar ist, wo man dann eigentlich hinkommt und aussteigen soll, sondern dass die Linie D sozusagen mit der Wahrheit oder T, H, ne, sozusagen eine komplexe Sache ist, dass man sofort in einem sehr komplexen Gebiet ist, in dem die Schwerpunkte sehr verschieden gesetzt werden können. Ein Feld, das man aufrollen kann, von einer Seite her, aber auch noch von vielen anderen Seiten. Und wo klar ist, dass diese Theorien über die Wahrheit, die Theorie über die Referenz und Theorien über Bedeutung, dass die natürlich ab einem gewissen Punkt dann aufeinander zulaufen und anfangen werden, zusammenzuhängen miteinander. Wir brauchen überhaupt über Kants Philosophie nicht mehr zu wissen als diese drei, vier Sätze, die ich Ihnen vorgelesen habe, um vorherzusehen, dass er in seiner Theorie über die Beziehung von Vorstellungen auf Gegenstände natürlich ziemlich bald eine Menge sagen wird, die sachlich gar nicht so verschieden ist von dem, was andere, die sich für den Wahrheitsbegriff interessieren, über die Übereinstimmung von Erkenntnissen oder Sätzen mit Gegenständen oder Sachverhalten sagen werden. Das ist ja völlig klar. Wenn wir so eine Feststellung machen, wie ich jetzt, das ist eine Metafeststellung, nicht? Das ist eine Feststellung von einem in der Sache selber nicht verankerten äußerlichen Gesichtspunkt, dann bewegen wir uns auf einer Ebene, die man bezeichnen könnte als die theoriestrategische Ebene. Ne? Also, wo man eine Strategie entwirft, bevor man sozusagen ins Feld zieht. Wir stellen eine theoriestrategische Reflexion an, wenn wir sagen, man kann sich mit diesem ganzen Zusammenhang unter dem Gesichtspunkt mit dem Akzent auf eine Referenztheorie beschäftigen, aber auch mit dem Akzent auf eine Wahrheitstheorie oder mit dem Akzent auf eine Bedeutungstheorie. Also die philosophische Auseinandersetzung mit Wahrheit ist sehr komplex, strategisch komplex. Die Begriffe, die ersten Begriffe, in die man die Fragestellung zerlegt, erweisen sich sofort auch wieder als zerlegungsbedürftig. Und daher gibt es eben diese verschiedenen Zugangsweisen. Ich würde das aber jetzt nicht einfach bezeichnen als strategische Komplexität, sondern sagen, das ist innere strategische Komplexität. Weil ich es nämlich gegenüberstellen will, einem Phänomen, das man nennen sollte, äußere strategische Komplexität. Und darunter verstehe ich jetzt was anderes. Jetzt reden wir aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der enormen Vielfalt von Interessen, die man von außen an den Begriff der Wahrheit herantragen kann. Die enorme Vielfalt von Bezügen, wo man eigentlich an was anderem interessiert ist. Von mir aus an den Begriff der Gerechtigkeit oder sonst irgendwas. Und doch immer wieder mit einer gewissen Unvermeidlichkeit auf ein Problem oder das Problem der Wahrheit stößt. Und wo dann natürlich eine sehr, sehr große Bandbreite existiert von sozusagen Perspektiven, die man da kriegt auf das Problem der Wahrheit, je nachdem, von wo aus das Interesse eigentlich geleitet war. Ich werde, wenn ich von dem Begriff der Gerechtigkeit ausgehe, sozusagen auf das Problem der Wahrheit, und ich stoße auf das Problem der Wahrheit, dann werde ich das unter anderen Gesichtspunkten sehen, als jemand, der ausgegangen ist von dem Problem, zum Beispiel, was unterscheidet empirische von rationalen Theorien oder sowas. Was ist eine wissenschaftliche Theorie? Dann wird das in einer anderen Perspektive sehen. Wo also eine große Bandbreite sich eröffnet, dem, was man eigentlich erwartet von dem Begriff und von seiner Klärung. Das kann ja dann ganz Verschiedenes sein. Und dadurch wird dann natürlich beeinflusst werden, was für eine Art von Theorie man entwirft. Da gebe ich Ihnen jetzt drei ganz, ganz unverbindliche Beispiele für so verschiedene Gesichtspunkte, wie man auf das Problem Wahrheit stoßen kann und wie diese verschiedenen Gesichtspunkte dann Folgen dafür haben, wie man die entsprechende Theorie gestalten wird oder zumindest in Ansatz bringen wird. Könnte zum Beispiel sein, das ist ein erste kleine Skizze, dass jemand über Wahrheit nachdenkt oder sich gezwungen sieht, veranlasst sieht, über Wahrheit nachzudenken, weil sie oder er ein halbwegs allgemeines Verständnis davon erzielen möchte, wie man Situationen der Täuschung feststellen und eventuell minimieren kann. Gibt es was Allgemeines, was man darüber sagen kann, was Täuschung ist, wie solche Situationen ausschauen, wie man sie vermeiden oder eliminieren kann. Sie oder er ist an der Wahrheit interessiert, wegen der Wichtigkeit des Unterschiedes von Wahrheit und Täuschung. Ich möchte nicht da, das ist mir jetzt schon so passiert, eigentlich passiert es mir immer wieder, ich komme aber leider immer erst im Nachhinein drauf, dass ich irgendeinem Anschein auf den Leib gehe. Wenn mir jemand eine Versicherung verkauft, glaube ich, und so weiter, dann ist das aber in Wirklichkeit einer, der mit mir 2 Stunden lang über Versicherungen geredet hat, in Wirklichkeit hat er mir dann einen Posten von 500.000 Backel Mannerschnitten verkauft. Und war gar kein Versicherungsagent, sondern einfach ein Schwindler, weil die Mannerschnitten ja nicht existieren. Nur das Geld, das ich ihm gegeben habe. Also da gibt es eben den Unterschied von Wahrheit und Schein, oder wie man sagt, von Sein und Schein. Mögliche Lösungsansätze für diese Art von Problem, bei dieser Art von Problem, das sich aus dem Zugang über den Täuschungsbegriff versteht, werden natürlich zunächst im ersten Schritt in so einer erkenntnistheoretischen Perspektive eher liegen. Ne? Zum Beispiel Wahrnehmung ist etwas, was mich, ne, es ist zum Beispiel möglich, dass jemand da auf eine Theorie kommt, in der der Satz eine große Bedeutung hat, Wahrnehmung kann mich täuschen, göttliche Eingebung niemals. Es ist aber natürlich auch möglich, dass jemand auf den umgekehrten Satz kommt. So. Aber so, das sind erkenntnistheoretische Überlegungen. Oder der Traum kann mir etwas vorspielen und so weiter. Also da muss ich solche Unterscheidungen machen zwischen Wahrnehmung, anderen Quellen der Erkenntnis, Wahrnehmung, Sicherheit der Quelle der Erkenntnis. Wird dann eine wichtige Beschäftigung sein für meine Frage nach der Wahrheit. Zweiter möglicher Zugang. Jemand anderer könnte das explizite Interesse haben, auf einer halbwegs allgemeinen Ebene zu unterscheiden zwischen dem Anspruch auf wissenschaftliche Einsichten und dem Anspruch auf plausible Annahmen. Was ist der Unterschied zwischen einer Meinung oder Annahme, die wissenschaftlich gegründet ist, und einer, die sozusagen bloß auf Plausibilität beruht. So jemand war Aristoteles. Aristoteles hat wissenschaftliche und die von ihm sogenannten dialektischen, also rhetorische Schlüsse auf eine sehr, sehr simple, nicht nur so, aber zunächst einmal auf eine ganz primitive und simple Weise voneinander unterschieden, indem er gesagt hat, wissenschaftliche Schlüsse sind solche, in denen die Prämissen wahr sind, und in dialektischen oder rhetorischen Argumenten ist das egal, ob die wahr sind oder nicht, da ist das Entscheidende, dass sie plausibel sind. Umgekehrt ist natürlich auch wirklich so, dass bei den wissenschaftlichen, Schlüssen nicht wesentlich ist, ob sie plausibel sind oder nicht, die Prämissen. Ne? So, das ist eine klare Unterscheidung. Also macht mit Hilfe des Begriffs Wahrheit den Unterschied zwischen wissenschaftlichen Schlussfolgerungen und rhetorischen Argumenten. Wenn man diesen Zugang hat, folgt sofort etwas daraus, was sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, es folgt daraus, dass das Feld, auf dem man den Begriff der Wahrheit diskutiert, Sätze sind. Weil die Prämissen ja Sätze sind. Ne? Der Wahrheitsbegriff wird, wenn man diesen Approach hat, von vornherein auf Sätze bezogen. Ne? Wenn das könnte natürlich der Aristoteles auch noch ein anderes Interesse haben, aber uns interessieren ja jetzt diese Gesichtspunkte, egal auf wie viele Personen oder Agenturen die verteilt werden, die Gesichtspunkte als solche. Ne? Wenn man an Wahrheit interessiert ist, wenn man diesen Unterschied von Rhetorik und Wissenschaft machen will, und wenn man so wie Aristoteles sagt, der geht davon aus, dieser Unterschied, dass die Schlüsse in der Wissenschaft wahre Prämissen haben, nämlich wahre Anfangssätze, und die Argumente in der Rhetorik haben plausible Anfangssätze, dann hat man den Wahrheitsbegriff sozusagen auf die Sätze draufgepickt. Und man muss über Wahrheit nachdenken, indem man darüber nachdenkt, was der Unterschied zwischen einem wahren und einem falschen Satz ist. Ein dritter möglicher Gesichtspunkt. Aber Sie sehen schon, die ersten divergieren schon ganz ordentlich voneinander. Da muss man eine schöne Strecke Weges zwischen diesen beiden Ansätzen zurücklegen. Vielleicht gehen die auch von selber dann einmal irgendwie aufeinander zu, damit man das auf sozusagen eine Theorie bringt, das ja Interesse an der Unterscheidung von verlässlichen und unverlässlichen Erkenntnisquellen einerseits und das Interesse an Sätzen. In dem zweiten Approach muss man sich fragen, was ist ein Satz? Ne? Das interessiert den mit dem ersten Interesse vielleicht gar nicht so sehr. Eine dritte Zugangsweise. Eine dritte Person entwickelt über Jahre hinweg ein immer intensiveres Interesse an der Frage der Wahrheit, weil sie oder er, diese Person, immer öfter und öfter in die Kirche zur Beichte geht. Und bei dieser zunehmend intensiveren Selbsterforschung eigentlich auch zunehmend unsicherer wird, was eigentlich die Wahrheit in ihr selbst ist. Weil es ja, wie wir alle wissen, im Grunde keine Grenzen für die Selbstverdächtigung gibt. Habe ich mich, sagt diese Person vielleicht einmal, habe ich mich zu dem Geständnis dieser oder jener schrecklichen Gedankensünde nicht vielleicht doch nur deswegen durchgerungen, weil ich in Wahrheit eine sehr tiefe, mir selbst nicht voll bewusste, böse Lust am Gestehen habe. Kann aber, wenn ich so einen Verdacht einmal über mich selbst gefasst habe, noch irgendeine Wahrheit überhaupt angezielt werden, wenn ich mich auf dieser Ebene einmal selber in Verdacht habe? Was ist hier Wahrheit in diesem Zusammenhang? Also das ist ganz evidenterweise, und wir werden über das auch sprechen, also wenn sich das irgendwie halbwegs ausgibt, möchte ich doch ein bisschen was halbwegs Substanzielles über Michel Foucault in der nächsten Stunde sagen, und da ist eine der wesentlichen Sachen, über die er nachgedacht hat und die man von ihm lernen kann, weil darüber sonst noch nicht so viel nachgedacht worden ist, eben dieser Zusammenhang von Wahrheit und Geständnis. Und mit diesen drei wirklich voneinander grundverschiedenen sozusagen Zugangsweisen habe ich aber noch gar nicht über den vielleicht wichtigsten Zugang, den es gibt, gesprochen, nämlich die politische Sphäre, die Sphäre von Recht und Politik. Also das wären Beispiele, Also diese Beispiele sollen Ihnen nahe bringen, was ich meine mit, und was man von dem ersten unterscheiden muss, was ich meine mit äußerer strategischer Komplexität. Also wenn Sie mal den Wahrheitsbegriff ins Auge gefasst haben, aus irgendeinem Zugang heraus, dann haben Sie dieses Problem der inneren strategischen Komplexität. Das zeigt sich sofort, dass jeder Begriff, mit dem Sie ihn verdeutlichen wollen, selber verdeutlichungsbedürftig ist. Aber dass Sie mal so weit kommen, dass Sie ihn fokussieren und mit diesem Problem konfrontiert sind, da ist schon eine Entscheidung gefallen, die die äußere Komplexität reduziert hat. Und mit der man natürlich in der Philosophie, wenn man sozusagen allgemeine und globale Theorien wenigstens skizzieren möchte, als erstes zu tun hat. Also in diesem Buch, was ich da geschrieben habe über Wahrheit, vor ein paar Jahren, da habe ich eben diese Perspektive, diese äußere Perspektive von Recht und Politik sehr, sehr einleitend, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und im ersten Kapitel habe ich eben ein besonders drastisches Beispiel behandelt, nachdem man sehen kann, wie divergierend die Interessen der Wissenschaft, der Politik, der Justiz, der Philosophie an der Wahrheit sein können, wie sehr die voneinander abweichen können. Im Rechtswesen selbst gibt es unglaubliche Divergenzen, natürlich. Ich meine nicht nur Divergenzen von Auffassungen, was Wahrheit sein sollte, sondern Divergenzen im Sinne von Zugangsweisen innerhalb des Rechtswesens zu der Frage der Wahrheit. Also auf der allerobersten natürlich die Unterscheidung zwischen dem, was der Wahrheitsanspruch einer guten rechtsphilosophischen Theorie ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem, was der Wahrheitsanspruch bei Tatsachenfeststellungen, gerichtlichen Entscheidungen und so weiter eigentlich ist. Ich möchte auch in dieser Vorlesung sozusagen von den äußeren Perspektiven her beginnen. Also eben das jetzt gar nicht fortsetzen, was wir da bekannt ein bisschen angetupft haben mit diesem Problem Übereinstimmung als Wahrheitsanspruch Übereinstimmung oder Bezug als Referenz, sondern so aus einer äußeren Perspektive, aber eben nicht wiederholen, was ich damals geschrieben habe, sondern Ihnen ein paar wichtige Gedanken aus einem anderen Buch vorstellen, eben von dem ein sehr, sehr bedeutender Philosoph, ein wichtiges Buch, das eine große Resonanz gefunden hat, eben von Bernard Williams, dieses Buch Truth and Truthfulness. Ich möchte damit beginnen, dass ich Ihnen sage, dass es auch in diesem Buch eine Stelle gibt, wo er auf dieses Problem der inneren Komplexität eingeht. Ja? So wie ich das ausgehend von Kant beschrieben habe. Das ist am Anfang des vierten Kapitels. Dieses vierte Kapitel hat einen kleinen ersten Abschnitt, der lautet Truth itself. Die Wahrheit selbst, Wahrheit als solche. Und am Anfang des vierten Kapitels sagt er, was ist mit der Wahrheit als solche eigentlich los? Nicht? Nachdem er vorher schon eine Menge gesagt hat, was ich Ihnen dann ein bisschen erzählen werde, unterbricht er sich so quasi und sagt, was ist eigentlich mit Wahrheit selbst? Wir sollten etwas darüber sagen. Sagt er, but not very much. Nicht zu viel. Wir sollten uns zurückhalten, hier eine Wahrheitsdefinition zu versuchen, sagt er. Hauptsächlich deswegen, weil Wahrheit, Truth, belongs to a ramifying set of connected notions, weil Wahrheit eben in so ein Begriffsnest, in so einen Zusammenhang von Begriffen hineingehört, wie Bedeutung, Referenz, Annahme und so weiter. Und es einfacher ist, einfach anzunehmen, dass die alle in einem Zusammenhang miteinander stehen, anzuerkennen, dass sie alle in einem Zusammenhang miteinander stehen, als zu versuchen, irgendeinen auszusuchen und ihn sozusagen auszuzeichnen gegenüber den anderen und die anderen durch diesen einen begründet sein zu lassen. Es ist schon wahrscheinlich wahr, schließt er diese kurze Bemerkung, dass wenn es unter diesen Begriffen Referenz, Annahme, Bedeutung, Wahrheit und so weiter einen gibt, der am ehesten Chancen hat, sozusagen das Rennen um den Titel, das ist der Grundweg jetzt zu gewinnen, dass das wahrscheinlich Wahrheit ist oder so, aber er selber will sich darauf nicht einlassen. Ne? Also das habe ich Ihnen jetzt vorgelegt als Beleg sozusagen für diesen Unterschied, den ich gemacht habe mit diesem Begriffspaar innere strategische Komplexität. Das ist ihm auch klar, dass es das gibt, aber damit will er sich nicht aufhalten, und äußere strategische Komplexität. Verstehen Sie, was ich meine? Also noch einmal, innere strategische Komplexität ist etwas, womit Sie zu tun kriegen, wenn Sie einmal den Wahrheitsbegriff fokussiert haben. Sie fokussieren den Wahrheitsbegriff aber immer aus einer Situation heraus, wo es viele verschiedene Zugänge gegeben hätte, und das ist die äußere Komplexität. Oder Sie haben halt einfach ein bestimmtes Interesse und haben sich für die anderen nie interessiert. Vielleicht sind Sie nur aus der Perspektive der Rechtsphilosophie oder der Praxis der Rechtsprechung oder irgend sowas an der Sache interessiert. Aber früher oder später kommt man dann schon drauf, dass es dann noch andere gibt, die sich auch für Wahrheit interessieren. Für Williams ist eben diese Frage leitend: Wie ist der Wahrheitsbegriff eingebettet jetzt nicht in einen Zusammenhang von anderen Begriffen, zu denen ein solcher analytischer rekonstruktiver Beziehung steht, sondern in einen Zusammenhang von verschiedenen Interessen, die in unserem gesellschaftlichen Leben, in unserem menschlichen Leben, in unserem geschichtlichen Leben sozusagen eine Rolle spielen. Er geht diese Frage aber nicht so an, wie ich das in meinem Buch gemacht habe, dass er sagt, da gibt es diesen Kontext, diesen Kontext, diesen, 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 diesen. Also was weiß ich, der Sonderbericht, die Richter, die Wissenschaftler, die Politiker, die Journalisten und so weiter, die Datenschützer. Sondern er geht die Frage so an, dass er sozusagen, dass er eine Frage ins Zentrum stellt und behandeln möchte, von der er meint, dass sie diese verschiedenen Lebensbereiche alle betrifft. Also für ihn ist die Verschiedenheit dieser Lebensbereiche etwas sehr was Wichtiges. Er tut aber nicht sozusagen, jetzt sagen, in dem Bereich ist das Interesse, in dem Bereich ist das, sondern er tut eine Frage, er arbeitet eine Frage heraus, er stellt eine Frage ins Zentrum, von der seine These eben ist, dass die für uns überall auftaucht, in diesen verschiedenen Bereichen. Und das ist eben die Frage einer eventuellen Spannung, einer grundlegenden Spannung, also tendenziell Gegensätzlichkeit zwischen Truth und Truthfulness. Also einer Gegensätzlichkeit, einer möglichen Gegensätzlichkeit zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ich will nur ganz kurz beschreiben, ich glaube, da genügen ein paar wenige Worte, was er da im Sinn hat, weil es eine sehr, sehr einfache Sache ist, und die wir auch, glaube ich, relativ leicht nachvollziehen können. Also wo man keine großen Schwierigkeiten hat, zu sehen, was er meint. Sein Punkt ist einfach der, er sagt das in der Einleitung, in unserer Zeit ist es eben so, dass das Streben nach Wahrhaftigkeit grundsätzlich etwas Kritisches ist. Also für uns ist eben Streben nach Wahrhaftigkeit verbunden mit diesem Motiv der Kritik. Das sage ich Ihnen noch dazu jetzt, das ist natürlich nicht eine absolute Selbstverständlichkeit. Das Streben der Wahrhaftigkeit nach Wahrhaftigkeit muss nicht zwingend mit dem Motiv der Kritik verbunden sein. Wie Sie an dem Beispiel der Person, die so ein Gefallen an dem regelmäßigen oder immer öfteren Ablegen der Beichte entwickelt hat, sehen können. Ja? Also das Streben nach Wahrhaftigkeit und so ist nicht nur, aber für uns im Großen und Ganzen ist zumindest seit dem 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert, und nicht nur für Philosophen, sondern für uns alle, für unsere Gesellschaft, das Streben nach Wahrhaftigkeit mit dem Motiv der Kritik verbunden. Und daher sagt er, und ich glaube, da hat er vollkommen recht, ist das Streben nach Wahrhaftigkeit etwas, was tendenziell das Misstrauen in Wahrheiten fördert. Das Streben nach Wahrhaftigkeit, sofern wir es also geleitet von einem kritischen Impuls auffassen, ist sozusagen ein Projekt, in dem immer mehr und mehr an Wahrheiten sozusagen in Frage gestellt werden. We can see how the demand for truthfulness and the rejection of truth can go together. Also wie sozusagen das Misstrauen gegen die Wahrheit und das Bestehen auf der Wahrhaftigkeit miteinander einhergehen können. Er hält das für eine allgemein vertretbare Auffassung. Man kann ihm da eigentlich schwer widersprechen. Ich bin aufrichtig, gerade insofern, als ich mich nicht sozusagen irgendeiner Wahrheit ausliefere, die nicht sozusagen radikal überprüft worden ist. Und das radikale Überprüfen ist ein Projekt, das jetzt schon sehr, sehr lang sozusagen dahin hingeht und viele zu der Auffassung geführt hat, dass es nie an ein Ende kommen wird und man aber damit recht zufrieden sein kann, wenn man sich immerhin sagen kann, man fällt auf nichts rein und bleibt truthful, also wahrhaftig. Ne? Also er hält das für eine sehr, sehr allgemein diagnostizierbare Einstellung und Problemlage, gibt aber zusätzlich zwei sozusagen Beispiele, die seiner Auffassung nach besonders aussagekräftig sind. Das eine ist das Beispiel der geschichtlichen Wahrheit und das andere ist das, also der historischen Wahrheit, und das andere ist das Beispiel der philosophischen Theoriebildung. Also zu der Sache mit der Geschichte, also das beginnt eben damit, dass man Suspicion fastens, for instance, on history. Also der Verdacht richtet sich besonders stark auf die Geschichte. Ne? Erzählungen, die uns verkauft worden sind als Erzählungen historischer Wahrheit, haben sich eben zu oft als rein ideologisch motiviert, als entstellend und verfälschend herausgestellt, dass heute jemand kommen könnte und sagen, das war so, weil die Historiker es sagen. Oder weil es eben so war, weil sich zum Beispiel mit dem Motiv, es kann sich jetzt nichts mehr daran ändern, also wird es immer so bleiben, wie es war und so weiter. In dieser Schlacht haben eigentlich wir den moralischen Sieg davon getragen vor 500 Jahren oder und so weiter. Aber Versuche, sagt er, solche Fälschungen sozusagen durch Rekurs auf Wahrheit, auf das, wie es wirklich war, zu enttarnen und zu entlarven, haben wenig Chance, sozusagen ihrerseits wieder demselben Verdacht prinzipiell zu entgehen. Encounter the same kind of objection. And the question arises whether any historical account can aim to be simply true. Ob Geschichte überhaupt etwas ist, in dem es sozusagen möglich ist, Wahrheit zu finden. Ob objektive Wahrheit oder überhaupt irgendeine Art von Wahrheit ehrlicherweise, honestly, sagt er, ehrlicherweise, also wahrhaftigerweise, als ein Ziel unseres Interesses an der Vergangenheit gelten kann. Er sagt nicht, dass wir uns nicht für die Vergangenheit interessieren sollen. Ja? Und dass es nicht wichtig ist, ein Verständnis zu haben, was historische Distanz sozusagen mit einbegreift und so weiter. Aber was er sagt ist, dass immer wieder, vor allem im 20. Jahrhundert natürlich, die Erfahrung gemacht worden ist, bis zu welchem Grad historische Darstellung sozusagen verfälschend sein kann und dass es kein prinzipielles Remedium dagegen gibt, dass die Aufdeckung der Verfälschung nicht denselben Einwänden verfallen wird. Ähnliche Argumente, sagt er, können auf anderen Gebieten oder in anderen Bereichen mobilisiert werden. Aber wenn die Wahrheit hier nicht sozusagen das Ziel unserer Forschung sein kann, dann muss es doch sicher sehr viel ehrlicher und wahrhaftiger sein, ne, zu sagen, das einzugestehen, das aufzugeben und zu sagen, wie er sagt, na, sich truthful, ehrlich und aufrichtig einzugestehen, wenn wir Geschichtsforschung betreiben, dann suchen wir nicht nach der Wahrheit, sondern sind wir, wie er sagt, engaged in a battle of rhetorics. Na? Also dann handelt es sich ja immer nur um eine Auseinandersetzung von Ideologien mit rhetorischen Mitteln. Und das ist die Stelle, wo er dann sagt, so sehen wir, wie der Anspruch auf Wahrhaftigkeit und die sozusagen Zurückweisung des Wahrheitsanspruches miteinander einhergehen können. Man sagt dann, ja genau, indem, dass ich auf die Wahrheit verzichte, dass ich eingestehe, dass hier keine Wahrheit zu erreichen ist, genau, in dem bin ich wahrhaftig. Ne? Und jeder, der sagt, nein, wir werden schon noch herausfinden, wie es wirklich war, ist in Wirklichkeit sozusagen einer, der sich selber und uns alle belügt. Ne? The tension between the pursuit of truthfulness and the doubt that there is really any truth to be found. Also da geht er dann noch auf bestimmte Beispiele ein, das ist ja klar, da gibt es tausenderlei wirklich tolle Geschichten, die man erzählen kann. Ehrlicherweise auf die Wahrheit verzichten, wahrhaftigerweise auf den Wahrheitsanspruch verzichten. Er sagt, wenn das so ist, und also er behauptet ja, dass es so ist, dass das so miteinander einhergeht, aber er sagt, das Wichtige ist, dass wir eins sind, dass das eine Komplizität, nicht? Eine Komplizität, die aber instabil ist. Ja? Und dass, weil es eine instabile Komplizität ist zwischen dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit und dem Verzicht auf Wahrheit, dass es einer Aufklärung bedarf. Ja? Das ist das Motiv für sein Buch. Das ist etwas, was ich, darum heißt das Buch so, wie es heißt. Ne? Weil er meint, damit mit dieser Diagnose kann man sich nicht zufrieden geben. Man muss da ein bisschen tiefer schauen, was ist da los, wenn das so divergiert oder divergieren kann. Und er diskutiert das sehr, sehr ausführlich über einige auseinanderliegende Kapitel hinweg im Zusammenhang mit Nietzsche, für den der tatsächlich da genau der richtige Adressat ist. Darüber möchte ich auch in der nächsten Stunde ein bisschen was sprechen. Sein zweites Beispiel ist philosophische Theoriebildung. In der Philosophie der Gegenwart gibt es ja auch diese Diskussionen. Nicht? Also zwischen Leuten, die kommen sogar manchmal bis in die Zeitungen oder ins Fernsehen, nicht? Diese Diskussionen. Und also wer sich da engagiert, kann mehr Publizität erreichen als jemand, der immer nur Kantstellen vorlesen kann überhaupt irgendeinen Anspruch auf Wahrheit stellen? Oder müssen wir uns nicht immer damit zufrieden geben, dass es bloß Nützlichkeit ist und alles, was wir als wahr ausgeben, dem geben wir seine besondere Stellung dadurch, dass wir es als wahr auszeichnen, nur deswegen, weil wir in Wirklichkeit der Auffassung sind, das sind Einstellungen, Sätze, auf die man nicht verzichten kann. Ne? Wegen ihrer Nützlichkeit und so. Und so. Soll ich noch da was vorlesen? Er prägt einen eigenen Namen für die, die sagen, also mit philosophischen Argumenten zu sagen, versuchen, dass man überhaupt Wahrheit, sozusagen ein Vokabel, das man streichen sollte, ist. Er prägt einen eigenen Namen dafür, er nennt sie die Deniers, also wie sagen wir, die Verweigerer. Ne? Also er sagt, das sind die Verweigerer. Und natürlich ist sozusagen dieser Typus, also man kann zum Beispiel zu einem philosophischen Verweigerer in diesem Sinn, zu einem Denier werden, allein durch das Durchgehen dieser Argumente, die wir da über die Geschichte vorher skizziert haben, ne, indem er die verallgemeinert hat. Ne? Und er tut sich sehr schwer, einen Namen für die anderen zu finden. Also für die, die sagen, es hat doch einen Sinn, an der Wahrheit festzuhalten, als einen wichtigen theoretischen Begriff, da tut er sich sehr schwer. Er findet einen meines Erachtens unglücklichen Namen letztlich. Er nennt sie die Common Sense Party. Aber lassen Sie mich zuerst zu den Deniers, zu den Verweigerern noch was sagen. Es ist ganz klar, dass diese Einstellung eine ist, dass wenn man sie philosophiegeschichtlich orten möchte, dass die natürlich mit zwei sehr großen anderen, ebenfalls schwer identifizierbaren Strömungen in Kontakt zusammengebracht werden muss, mit dem Skeptizismus und mit dem, was man Relativismus nennt, natürlich. Nicht? Also das ist eine Diskussion, in der jemand, der in diesen Diskussionen, die da in der gegenwärtigen Philosophie laufen, sehr fest verankert ist, eine wichtige Stimme hat und ein sehr bedeutender sozusagen Mitspieler ist Martin Kusch, der bei uns unterrichtet. Ne? Den interessiert besonders eben dieser Zusammenhang von Relativismus und Skepsis und solche Sachen. Aber die sozusagen die Gegner, Common Sense Party zu nennen, das ist ein Grund, den ich Ihnen dann noch ein bisschen andeuten kann. Meines Erachtens nicht gut. Ich würde diese Gegner lieber nennen, aber das kann man mit der Schwere ins Englische zurück übersetzen, aber brauchen wir ja auch nicht, denn wir sind ja unter uns. Ne? Ich würde sie nennen die Wahrheitler. Also die einen sind die Verweigerer und die anderen sind die Wahrheitler. Also mein Gott, was soll man da sagen dazu? Es gibt von den, ein wichtiger Punkt ist eben, dass diese beiden Parteien sich wirklich notorisch missverstehen gegenseitig. Und zum Beispiel die Wahrheitler von den Verweigerern, oder dass die Wahrheitler den Verweigerern oft Sachen unterstellen, die die Verweigerer nicht im Sinn haben, oder von den Verweigerern wirklich nur die allerradikalsten und sowieso, mit denen man sowieso nicht reden kann. Also wie zum Beispiel, solche Argumente verwenden, er bringt das da mal auf diese eine Seite, dass sowieso alles wurscht ist, weil es ja zum Beispiel eh schon wurscht ist, wie man jede Sache nennt. Also das bezieht sich jetzt interessanterweise nicht auf das Wahrheitsproblem, das Beispiel, das er da hat, sondern auf das Problem von dem Kant, so sicher war, dass es interessant ist, nämlich des Bezuges einer Vorstellung eines Namens oder so auf einen Gegenstand. Some deniers have indeed been attached to the confused formulations in the philosophy of language, in part derived from a mangling of. Nichts hat eine sichere Bedeutung, weil ja jedes Zeichen sozusagen willkürlich gewählt werden kann und jedes Zeichen seine Bedeutung nicht dadurch hat, dass es durch irgendein mystisches Band mit dem Gegenstand verknüpft ist, den es bezeichnet, sondern durch die Rolle, die es in dem Verband aller anderen Zeichen spielt. Ne? Also, was ja irgendwie klar ist. Ne? Also, dass die Bedeutung eines Wortes etwas ist, was prinzipiell, sagen wir mal, sehr, sehr stark mit der Bedeutung aller anderen Wörter zusammenhängt. Und vor allem, was man ja daran erkennt, dass wenn jemand ein Wort nicht versteht und man es ihm erklärt, er zu einem Verständnis dieses Wortes geführt werden kann, dadurch, dass man ihm andere an den Kopf wirft. Nicht? Und dann versteht er es eben. Nicht? Manchmal gibt es natürlich auch Fälle, wo das nicht ausreicht und man muss ihm etwas anderes als andere Wörter an den Kopf werfen. Damit er es versteht, aber das ist eine speziellere Art der Erklärung im akademischen Bereich üblich. Und sagt dann, da gibt es welche, die ziehen dann daraus sozusagen die Folgerung, dass nichts eine feste Bedeutung hat und zum Beispiel kommen dann zu der Auffassung, dass kein Zeichen sich auf irgendetwas bezeichnet und also sich auf irgendwas wirklich bezieht, zum Beispiel zu einem Wort wie Hund, eben überhaupt jeder, der sagt, der Hund bezieht sich auf irgendwas, was wirklich etwas ist, was draußen rumrennt und meistens herzig ist und manchmal gefährlich werden kann und so. Jeder ist in einem philosophischen Irrtum befangen, aber da hat er natürlich völlig recht, weil es ist ein Blödsinn, das behauptet in Wirklichkeit ja kaum jemand. Ne? Sowas, dass deswegen, weil das Zeichen Hund nur im Zusammenhang mit anderen Zeichen oder von mir aus mit einer ganzen zoologischen Terminologie eine Bedeutung hat, dass es keine Hunde gibt. Man unsicher werden muss, ob es Hunde gibt oder dergleichen. Aber es kommt vor, dass Wahrheitler die Position der Verweigerer dadurch diskreditieren, dass sie gleich damit beginnen, dass sie deshalb die das sagen. Ne? Das sagt aber kaum einer. Die Verweigerer haben sehr gute Motive zum Teil. Ne? Woraus speisen sich die Motive der Verweigerer? Natürlich zu einem großen Teil, auch was die Philosophiegeschichte betrifft, aus der Erfahrung der Kritik an überlieferten Wahrheiten. Das ist ja etwas, was man nicht in dieser Diskussion nicht vergessen kann, dass diese Kritik ja sozusagen einen aufklärerischen Effekt hat. Ne? Daraus, also dass das Misstrauen, das prinzipielle Misstrauen, dass die Verweigerer sozusagen gegen verschiedenste sogenannte Wahrheiten, insbesondere aber gegen den Begriff der Wahrheit als solchen, haben, natürlich etwas ist, was Motive hat, die man nachvollziehen muss. Und wir werden versuchen, nächstes Mal ein bisschen sozusagen klarzukommen, was das eigentlich gemeint ist, mit dieser berühmten Aussage von Nietzsche, nicht, über die Wahrheit als Lüge, dass die Wahrheit eine Lüge ist. Da stecken natürlich Motive dahinter, die man einmal kapieren muss. Also was ihn selber interessiert, ist aber eben nicht in diese Diskussion einzusteigen unter den Philosophen, sondern das ist so wie das mit den Historikern eigentlich für ein Beispiel, ja, dafür, wie überall dieser Gegensatz von Wahrhaftigkeit und Wahrheit eine Rolle spielen kann. Und seine Idee ist, was er vorhat in diesem Buch, sein Projekt ist eben aus der breitestmöglichen Perspektive sozusagen diese Spannung zu artikulieren und zu analysieren zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit und sozusagen besser zu verstehen, also zu artikulieren und zu analysieren. Am besten erklärt man, was er im Sinn hat, wenn wir ausgehen von dem philosophischen Disput und von dem, welche Rolle die sogenannten alltäglichen Wahrheiten in dieser Diskussion zwischen den Verweigerern und den Wahrheitlern spielen. Diese Diskussion liegt nämlich oft, und darum meine ich, dass das mit dieser Ausdruck Common Sense Party nicht so besonders glücklich ist, diese Diskussion liegt oft in folgender Weise schief. Nämlich, dass die Wahrheitler glauben, die Leugner, die Verweigerer zu widerlegen, indem sie, also der Wahrheitler jetzt, den Leugner darauf hinweist, dass er ja doch an irgendwelche Wahrheiten glaubt oder sich auf irgendwelche Wahrheiten verpflichtet, nämlich auf die sogenannten Plain Truths, die offensichtlichen alltäglichen Wahrheiten. Ne, der Leugner leugnet, der Wahrheitler tritt ihm entgegen und sagt, ja, klingt alles gut, aber in Wirklichkeit bist du nicht ehrlich. Du sagst zwar, du bist ehrlich, indem du sagst, du tust dich auf nichts einlassen, aber in Wahrheit bist du nicht ehrlich, weil du lässt dir doch was ein. Nämlich auf diese sozusagen alltäglichen Common Sense Wahrheiten. Die Leugner wieder leugnen das nicht. Die Leugner leugnen nicht, dass sie sich auf diese Sachen verlassen, auf diese alltäglichen Wahrheiten. Die Leugner, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, über die wir nicht weiter diskutieren, ich meine, man könnte ja auch über sie diskutieren, aber bei Descartes wird auch über diese Ausnahmen diskutiert in der Meditation. Aber die Leugner leugnen das im Großen und Ganzen eigentlich nicht und bestreiten nicht so ein Faktum wie, Entschuldigung, so ein Faktum wie, dass heute der Sonnenaufgang schon stattgefunden hat und bestreiten nicht und leugnen nicht so ein Faktum, wie dass ich zwei Beine habe. Und sie leugnen auch nicht, dass sie sich darauf verlassen. Also sie bestreiten nicht nur das Faktum nicht, sondern bestreiten auch nicht, dass sie das als etwas Verlässliches betrachten. Was sie bestreiten ist, dass man es eine Wahrheit nennen muss. Was sie bestreiten ist, dass man dafür das große Geld Wahrheit ausgeben muss. Sie sagen, Gewohnheit und Nützlichkeit genügen. Und wenn man die Situation so darstellt, dann, das sage ich Ihnen jetzt, das ist meine Diagnose, ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt. Die Leugner haben einen Argumentationsvorteil. Wenn die Diskussion so geführt wird, sind die Leugner von Anfang an in einem gewissen Vorteil. Und zwar deswegen, weil die Wahrheitler ja genau genommen auch nicht unbedingt gerade, also wer sozusagen eine Theorie der Wahrheit aufstellen will oder ein wissenschaftliches Interesse vertritt, der will ja auch nicht unbedingt um die Wahrheit solcher Aussagen kämpfen, wie dass die Sonne jeden Tag aufgeht oder dass ich zwei Beine habe oder dass irgendeiner meiner berühmten Kollegen gerade seinen Arm gehoben hat. Das ist ja nicht das, worum es in der Wissenschaft geht. Ne? Die Wahrheitler begeben sich, wenn sie über diese Common-Sense-Wahrheiten argumentieren, in Wirklichkeit auf ein für sie gar nicht optimales Feld. Genau genommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass natürlich das wissenschaftliche Wahrheit, was anderes gibt, Leute glauben, das zientifische Vorurteil kann man widerlegen, indem man bei sich Reflexionen darüber anstellt, was mit dem Status ist, diese Flasche ist lauwarm. Das ist eine wissenschaftliche Feststellung, sei tendenziell im Unterschied zu einer Wertfeststellung, wie ich mag das nicht trinken oder so. Das ist sehr gefährlich. Das sind nicht wissenschaftliche Feststellungen in Wirklichkeit. Also den Wahrheitler geht es in Wirklichkeit um was anderes. Und ich sage Ihnen, die Wahrheitler begeben sich hier auf ein für sie nicht sehr günstiges Feld, wenn sie gegen die Skeptiker, Relativisten, Verweigerer mit solchen Sachen argumentieren. Allerdings ist es sehr schwer für die Wahrheitler ein günstigeres strategisches Feld zu finden. Denn worum geht es Ihnen wirklich? Worum es Ihnen wirklich geht, sind Wahrheiten, die man erst überprüfen muss, Wahrheiten, die man erst finden will, Wahrheiten, die strittig sind, wo der Witz eben ist, dass man etwas, was nicht auf der Hand liegt, sozusagen als wahr oder nicht wahr feststellt. Das ist ja eigentlich die Sache, um die es genau genommen geht. Was aber, jetzt rein rhetorisch betrachtet, natürlich nicht so leicht ins Feld zu führen ist, gegen jemanden, der sagt, es gibt keine Wahrheit. Wenn einer die ganze Zeit da mir gegenüber sitzt und sagt, es gibt keine Wahrheit, und ich sage, nein, da stimme ich mit dir nicht überein, es gibt doch eine, und der sagt dann zu mir, show me one, und ich sage, naja, wir werden jetzt bald draufkommen, da sagt er, das kennen wir schon. Also, das wird seit 100 Jahren, das ist, wir werden schon bald draufkommen. Oder, so. Oder wenn ich sage, 1 von den 2 muss ja wahr sein, gibt es eine, was ich, Gold, Bachsche Vermutung über Polizeihäufigkeit und so weiter. Ist es so oder ist es nicht so? 1 von den 2 ist auf jeden Fall wahr, sagt er, ja, das kennen wir schon. So. Darum, weil es da nie drauf gekommen wird, verzichten wir gleich ganz auf die Wahrheitssache. Also das ist auch nicht so einfach. Aber es ist ein bisschen eine Illusion zu glauben, Sie sind mit diesen Common-Sense-Argumenten sozusagen wirklich sehr viel besser da. Das Projekt oder die Idee von dem Bernard Williams ist jetzt eigentlich eben zu sagen, das will ich nicht. Ich will mich nicht in dieser Frage engagieren, gibt es das jetzt oder gibt es das nicht? Und was wäre ein Fall davon und was wäre kein Fall davon? Sondern sein Projekt ist zu sagen, ich schaue mir an, ich möchte ein bisschen genauer darüber nachdenken, wie der tatsächliche Umgang mit der Wahrheit, ihre tatsächliche Rolle in der Praxis der Wissenschaft, auch im Alltag, wie das geschaffen ist. Und dieser Ansatz führt ihn eben zu einer These, seine These. Ja? Also, das ist nicht sozusagen das Resultat, sondern ist der Anfang, steht auch ganz am Anfang auf Seite 11. Seine These ist die, was er zeigen möchte, durch Analyse der Begriffe, und zwar durch Analyse der Begriffe in ihrem globalen Setting. Ne? Truthfulness implies a respect for the truth. Also was er zeigen möchte, ist, dass Wahrhaftigkeit in Wirklichkeit doch einen Respekt für Wahrheit voraussetzt oder beinhalten muss. Und das, meint er, gilt für die beiden, was er nennt, fundamentalen Tugenden der Wahrheit. This relates to both of the virtues that, as proclaimed in the following chapters, are the two basic virtues of truth, which I shall call accuracy and sincerity. You do the best you can to acquire true beliefs, accuracy, you do the best you can, dass man tut, was man kann, dass man nichts versucht lässt, um zu wahren Auffassungen zu kommen. Und das Zweite, und was du sagst, was du den anderen mitteilst, ist ein Ausdruck, reveals what you believe, ist ein Ausdruck dessen, was deine tatsächlichen Annahmen und Auffassungen sind. Und was du den anderen mitteilst, sind deine tatsächlichen Auffassungen. Also, dass man nicht versucht lässt, zu wahren Auffassungen zu kommen, und dass man den anderen gegenüber seine tatsächlichen Auffassungen zum Ausdruck bringt. Den anderen seine, das sind die zwei, sagt er, fundamentalen Tugenden in diesem Komplex, wo es um den Begriff der Wahrheit geht. Accuracy, wie soll man das, hat jemand die deutsche Übersetzung angeschaut oder in der Hand gehabt? Wie wird das übersetzt? Mit der Genauigkeit könnte man sagen, Präzision oder so. Und bitte?
Ich kann mal die Seite im englischen Original an die Tafel schreiben oder sagen.
Ich lese das auch von der Seite 11 gerade vor, aus dem englischen Original. Und Sincerity, also das können wir dann vielleicht mit verschiedenen, also es wäre natürlich ganz gut, wenn wir jetzt Sincerity nicht mit Wahrhaftigkeit übersetzen, weil das der Ausdruck Truthfulness ist, sondern für Sincerity vielleicht sagen Aufrichtigkeit. Ne? Es wird auch Zusammenhänge geben, in denen es besser ist, vielleicht das Wort Sincerity mit Ehrlichkeit zu übersetzen. Also das Wichtige daran ist Folgendes, dass er mit diesen beiden Begriffen, was er mit diesen beiden Begriffen möchte, ist sozusagen den Typen des Umgangs mit der Wahrheit sozusagen auf beiden Seiten zu verankern, die in diesem philosophischen Disput stehen. Seine These ist, die Wissenschaftler brauchen diese Tugenden, um eine Wahrheit zu erreichen. Also für die Wissenschaftler ist es entscheidend in ihrem Umgang mit der Wahrheit, dass sie diesen Tugenden folgen. Viel entscheidender, schon lange wird erzählt, die Wahrheit ist dort. Das ist sozusagen Gralssuche, ne? Wahrheit nach dem Typ der Gralssuche. Viel entscheidender ist, dass sie das befolgen, in ihrem tatsächlichen Verhalten, diese Beiträge, tun, was du kannst, um zu einer wahren Auffassung der Sachlage zu kommen, und sag den anderen das, was wirklich deine Auffassung ist und nicht was anderes. Die Wissenschaftler brauchen diese Tugenden, um Wahrheit zu erreichen, die Leugner brauchen dieselben Tugenden, um die Sicherheiten und Verlässlichkeiten zu erreichen, von denen sie meinen, dass durch sie der Bezug auf Wahrheit überflüssig wird. Na, so, das ist seine Strategie. Ja? Verstehen Sie das ungefähr? Seine These ist, Wahrhaftigkeit und Wahrheit müssen in einer respektvollen gegenseitigen Beziehung und nicht in so einer ausschließlichen Beziehung, obwohl er der Auffassung ist, dass diese Problematisierung, das Misstrauen gegen die Wahrheit geht mit der Ehrlichkeit ein, dass das was ist, was man ernst nehmen muss. Man muss es ernst nehmen. Man kann nicht sagen, alle die auf dieser Welle schwimmen, sind in einem fundamentalen Irrtum und so, sondern die haben Motive, die man ernst nehmen muss. Und die kommen eben aus der Geschichte sozusagen des kritischen und aufklärerischen Denkens, diese Motive. Ne? Aber trotzdem ist das eine labile Einstellung und wir müssen zu einem sozusagen positiven Verständnis der Beziehung von Wahrhaftigkeit und Wahrheit kommen, indem sozusagen diese beiden Pole beide respektiert sind, in eine Balance gebracht werden. Und seine Strategie, das zu machen, ist nicht ein fundamentales philosophisches Nachdenken über Wahrheit und die Verankerung der Wahrheit im Sein und im Guten und was da was alles, sondern eben eine Untersuchung sozusagen der tatsächlichen Verhaltensweisen. Und da sagt er, die Verhaltensweisen werden jetzt wieder untersucht anhand von zwei Begriffen, Verhaltensregeln hochallgemeiner Art vorgeben. Ne? Das sind diese beiden, das sind diese Tugenden da. Accuracy und Sincerity. So, wie wird er diesen Zusammenhang erklären? Wie er das macht, wie er das tatsächlich macht, ist eine methodologische Frage, die er sehr, sehr ernst genommen hat. Das steht da sehr, sehr ausführlich da, in einer Art von Gedankenexperiment, und dafür bedient er sich einer bestimmten Terminologie. Darüber sprechen wir nächste Stunde. Das schieben wir nach hinten. Also das, was für ihn am Anfang steht, schieben wir ganz nach hinten, weil das dann den Übergang ein bisschen zu ein paar Bemerkungen über Nietzsche und Foucault machen kann. Ich versuche heute, Ihnen ein paar noch, ich kann noch ein ganz kleines bisschen schneller reden, ein paar von seinen Grundgedanken so weit wie möglich in einer unabhängigen Form zu präsentieren. Ein Grundgedanke: Wenn wir unsere Einstellung zur Wahrheit, wenn wir diese Tugenden in einer natürlichen Lebenssituation insgesamt betrachten wollen, dann müssen wir wenigstens ein paar Angaben darüber machen, was für uns relevante Züge so einer Lebenssituation sind. Das sind banale Dinge wie, dass es sich eben nicht um ein isoliertes Individuum handelt, das lebt, sondern um eine Gruppe, dass es in dieser Gruppe Kommunikation zwischen verschiedenen Individuen gibt, dass diese Kommunikation über eine gemeinsame Sprache erfolgt und stabilisiert wird. Also dass wir eine Gruppe haben, in der es verschiedene Individuen gibt, die aber unter wesentlichen Gesichtspunkten als gleich betrachtet werden können und insbesondere zunächst einmal als gleich kompetente Benutzer dieser Sprache. Ja? Verschiedene Individuen, deren Verschiedenheit etwas Wichtiges ist, die aber in wesentlichen Hinsichten als gleich betrachtet werden können, als gleich kompetente Benutzer der Sprache, durch die ihre Kommunikation erfolgt. Aber jetzt, sagt er, lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf eine besondere Funktion, die diese Sprache hat. Und das hat sich mit aber begonnen. Ne? Nämlich diese Funktion, jemandem anderen etwas mitzuteilen, was er oder sie nicht weiß. Also die Sprache hat eine besondere Funktion, kann eine besondere Funktion erfüllen, jemandem anderen etwas zu sagen, was er nicht weiß. Der eine weiß etwas, der andere weiß es nicht, und der eine kann es dem anderen sagen. Das ist jetzt genau eine Funktion in der Sprache, die man nur erklären kann, wenn man einen Unterschied, wenn man eine Ungleichheit voraussetzt. Und das ist das, was er nennt, a purely positional advantage. Also der eine ist durch seine Position in der Welt dem anderen gegenüber, der in einer anderen Position gegenüber der Welt ist, in einem Vorteil. Also das Ganze bezieht sich natürlich auf ein Paradigma sozusagen des Erwerbs von Wissen durch Beobachtung. Ne? Der eine, weil er in die Richtung schaut, kann etwas sehen, was der andere, weil er in die andere Richtung schaut und an seinem Sessel sozusagen festklebt, nicht sehen kann. Also hat der in die Richtung schaut, nehmen wir an, im Hinblick auf die Frage, ob es heute noch einmal regnen wird oder ob das Auto dass das Coca-Cola liefert, schon vorgefahren ist oder sowas, ist der in seiner Positional Advantage. Ne? Und was die Sprache kann, ist sozusagen, dass der eine dem anderen das sagt. Und diese Funktion der Sprache, sagt er, kann man schon auf diese zwei Aspekte hin analysieren, und denen korrespondieren eben diese zwei Tugenden der Genauigkeit und der Aufrichtigkeit. Ne? In dieser Situation kann man schon das beides voneinander unterscheiden, dass das ganz wichtig ist, eine richtige Auffassung des Sachverhalts zu bekommen, also wirklich in eine vorteilhafte Situation zu geraten und dann dem anderen mitzuteilen. Die Auffassung, also acquiring true beliefs und telling one's mind, also sagen, was man denkt. Es gibt natürlich, das ist für ihn sozusagen die Grundsituation, in der er erklären wird, was es mit Wahrheit auf sich hat. Da muss man jetzt zwei Ausnahmen machen. Ich werde da nicht ganz fertig werden heute, aber merken Sie sich das auch. da gibt es sozusagen zwei Qualifikationen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Frage des Aussprechens oder der Mitteilung einer Wahrheit nicht darauf hinausläuft oder nicht darauf hinzielt, jemandem anderen eine Information zu geben, die er nicht hat. Sondern es gibt Fälle, wo das Aussprechen einer Wahrheit auch wichtig ist, obwohl es der andere auch kennt. Oder wo es sozusagen nicht eben, wo das Aussprechen einer Wahrheit nichts mit Informationsübermittlung zu tun hat. Oder zumindest nicht mit der Vermittlung derjenigen Information, die normalerweise auch damit übermittelt werden kann. Das ist zum Beispiel in den Fällen des Erlernens einer Sprache so. Also wo es eben nicht darum, in Lernszenarien, Sprachlernszenarien, geht es eben nicht darum, dem anderen, sozusagen dem Schüler, sozusagen klar zu machen, davon zu überzeugen, sozusagen das Kind oder den Schüler davon zu überzeugen, dass da jetzt dieses Flascherl steht, sondern ihm beizubringen, was das Wort Flasche bedeutet. Ja? Also das kann man höherstufige Information oder sowas nennen oder so, aber es ist ein abweichender Fall. Und eine andere Qualifikation, die man machen muss, ist, dass die Frage der der Aufrichtigkeit. In der Frage der Aufrichtigkeit ist es natürlich auch so, dass prinzipiell möglich ist, dass die begründeten Interessen von einzelnen Individuen und die begründeten Interessen einer Gruppe als Ganze nicht vollkommen konvergieren. Aber das behandeln wir vorläufig wirklich, das habe ich nur als Fußnoten, da kommen wir eventuell nochmal darauf zu sprechen. Die beiden Tugenden, also wahre Annahmen sozusagen zu erzielen und to tell one's mind, sind miteinander verknüpft über einen bestimmten Begriff, über den Begriff der Meinung oder Annahme. Das wäre besser, wenn ich das englische Wort immer verwenden könnte, ist aber auch blöd, belief. Ne, was auf Englisch Belief heißt, also Meinung, Annahme und so weiter. Ich habe ein Wissen aufgrund meines Beobachtungsvorteils, bedeutet genau, das ist das Szenario, was wir haben. Wir haben den einen, wir haben den anderen, und der eine ist in dieser Vorteilssituation. Ich habe ein Wissen, was heißt es, ein Wissen zu haben aufgrund eines Beobachtungsvorteils? Es heißt nicht nur in der Situation zu sein, in der andere nicht ist. Damit, das heißt dann nicht, dass ich das Wissen habe. Ein Wissen zu haben heißt, ich habe aufgrund einer Wahrnehmung eine Annahme bilden können. Ein Wissen haben heißt, aufgrund einer Wahrnehmung einen Belief, eine Annahme gebildet haben. Und diese Annahme, wenn es ein Wissen ist, ist die Annahme außerdem wahr. Ne? Weil man ja sagt, ein Wissen ist etwas nur dann, ist eine Annahme ist nur dann ein Wissen, wenn der Sachverhalt auch besteht. Die Annahme habe ich eventuell noch überprüft und korrigiert, weil ich der Tugend der Genauigkeit verpflichtet bin. Aber das ist jetzt nicht unser Punkt. Das blenden wir jetzt gleich aus. Das sage ich Ihnen nur der Vollständigkeit aber. Ne? Klarerweise habe ich unter Umständen in der Situation zweimal hingeschaut, wie man so sagt. Und die Annahme noch einmal korrigiert, um wirklich eine verlässliche, begründete Annahme, in der Beobachtung begründete Annahme zu haben. Wir wissen ja, dass es Wahrnehmungstäuschungen gibt und so weiter. Wie gesagt, das blenden wir aber jetzt aus, sondern zuerst interessieren wir uns nur dafür, dass ich diese Annahme für andere zum Ausdruck bringen kann, und zwar so, dass sie dann auch wissen, was ich weiß. Dass ich meine Annahme für andere zum Ausdruck bringen kann, und dass sie dann über den entsprechenden Sachverhalt auch das wissen, was ich weiß. Wie geht das? Wie geht dieses, das vor sich? Also, dass ich ihnen etwas zur Verfügung stelle, sodass sie dann auch wissen können oder tatsächlich wissen, was ich weiß. Das funktioniert zum Beispiel, das ist ja wichtig, das funktioniert ja nicht so, dass ich einfach sozusagen sie in Kenntnis davon bringe, dass ich diese Annahme habe, auf irgendeine Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ich mich da jetzt herstelle, und damit beziehe ich mich ganz auf den Anfang der Stunde zurück, wo ich gesagt habe, ich werde in der Nacht für mein zu spät kommen. Also, Leute, ich sage etwas über mich. Ich glaube nicht, ich sage es. Ich nehme an, ich glaube, dass heute in der Burggasse die Taxispur, die Busspur gesperrt war. Wenn ich Ihnen sage, ich nehme an, dass heute in der Burggasse die Busspur gesperrt war in der Früh, dann ist das in gewisser Weise eben nicht die Mitteilung dieses Wissens, das ich habe, wenn ich weiß, dass in der Früh die Busspur in der Burggasse gesperrt war. Es ist nicht die Mitteilung eines Wissens und es ist nicht einmal der Ausdruck meines Wissens für mich. Der Ausdruck eines Wissens ist eben nicht die Beschreibung oder sozusagen das zur Kenntnis bringen der Annahme oder des Belief als solchen, sondern der Ausdruck eines Wissens ist eine Behauptung. Das ist sehr wichtig, das ist ganz entscheidend. Der Ausdruck des Wissens ist die Behauptung, dass die Busspur gesperrt war und nicht die bloße sozusagen Wiedergabe, dass Sie in Kenntnis setzen von meiner Annahme, dass die Busspur gesperrt war. Also in dieser Diskussion, die sich nächste Woche noch ein paar Minuten fortsetzen wird, gehen wir davon aus, dass ich etwas, wir gehen davon aus, wir machen es zur Grundlage jetzt, ja, dass ich etwas mitteile, ich habe es auch schon vorher zur Grundlage gemacht, dass ich Ihnen etwas mitteile, was ich tatsächlich durch Beobachtung weiß. Dass ich also nicht nur irgendeine Meinung oder Annahme ausspreche, sondern dass ich eine Meinung oder Annahme ausspreche, die aus Beobachtung, aus meinem Positional Advantage heraus begründet ist. Und das kommt aber in der Formulierung, ich nehme an, dass, nicht zum Ausdruck. Diese Formulierung, ich nehme an, dass heute in der Früh die Busspur in der Burggasse gesperrt war, könnte ich zum Beispiel auch gebraucht haben, wenn ich heute in der Früh direkt von einem Flug aus Australien hierher gekommen wäre, mit einem Auto aus Schwächer, ohne Verkehrsnachrichten zu hören und ohne überhaupt irgendwelche Informationen über das Geschehen in Österreich und speziell in Wien gehabt zu haben. Also, diese Formulierung, ich nehme an, das ist nicht nur ungeeignet, Ihnen ein Wissen zu vermitteln, außer natürlich ein Wissen über meinen psychischen Zustand. Sie ist geeignet, aber ein Wissen über die Burggasse vermittelt sie nicht. Das vermittelt Ihnen nur ein Wissen über meinen psychischen Zustand, nämlich dass ich die Annahme habe, dass ein kleines Bröckerdrösel in meinem psychischen Zustand darin besteht, dass ich annehme, dass einfach die Busspur dann gesperrt war. Und sie gibt auch nicht wieder, was meine Meinung zu einer zutreffenden Meinung macht. Sie drückt es nicht einmal für mich selbst aus. Eine Behauptung ist die angemessene Art, wie ich zum Ausdruck bringe, was ich weiß. Was ich weiß, weil ich es nämlich selbst schmerzlich miterlebt habe. Ich sage Ihnen gleich, es ist aber nicht so, ich bin einfach so, ich bin zu spät gekommen. Nicht die schon genannte Formulierung, ich nehme an, dass die Busspur oder so, sondern die Formulierung, heute ist die Busspur in der Burggasse gesperrt. Das ist sozusagen der tatsächliche und auch die einzige Möglichkeit. Ja? Also man kann es natürlich nur paraphrasieren, aber das ist die zentrale und die Möglichkeit, sozusagen mein Wissen für Sie zum Ausdruck zu bringen. Das ist das, was gemeint ist, wenn man sagt, to tell one's mind, und zwar nicht nur in dem Sinn, dass man sagt, in welchem Zustand man sich befindet, sondern dass man die anderen das wissen lässt, was man selber zu wissen bekommen hat, aufgrund dieses Positional Advantage. Verstehen Sie das? Ja? Das ist sehr wichtig, dass man die zentrale Stellung dieses Wortes Behauptung oder dieses Begriffs der Behauptung in diesem Zusammenhang mal erkennt. Aber natürlich, kaum hat man die erkannt, stellt sich schon eine ganze Menge sehr, sehr wichtige Fragen. Das erste ist natürlich, dass es ja vielleicht gar nicht so ist, dass die Behauptung nicht wahr ist. Ne? Kann ja sein, da kommt es vor. Wenn die Behauptung nicht wahr ist, haben Sie ja erst recht kein Wissen erworben durch meine Behauptung. Ne? Sie sehen nur immer für sich, welche Situation. Wir diskutieren das an die zwei, der eine hat es gesehen, der andere hat es nicht gesehen und der teilt jetzt den mit, was er weiß. Und zwar mit einer Behauptung. Jetzt wissen wir von der Behauptung, dass Behauptungen oft falsch sind. Für diesen Fall, wo meine Behauptungen falsch sind und sie deshalb kein Wissen sozusagen durch meine Mitteilung erworben haben, gibt es aber zwei sehr, sehr verschiedene Varianten. Denn einerseits kann es sein, dass ich mich in einer Beobachtung der Verkehrssituation in der Burggasse geirrt habe. Ich habe zwar immer, die ganze Zeit, seit ich da durchgefahren bin, die feste Meinung, dass die Busspur gesperrt war, aber dem ist nicht so. Die Falschheit meiner Meinung, dann ist es so, dass sich die Falschheit meiner Meinung, meiner Annahme, auf die Behauptung überträgt und sozusagen auf die Mitteilung überträgt. Man könnte hier, das ist jetzt eine echte Fußnote, man könnte hier natürlich die Frage anschließen, ob Sie jetzt auch eine falsche Meinung haben. Also man könnte dieses übertragen. Meine Meinung über, eine falsche Meinung überträgt sich auf eine falsche Behauptung und das überträgt sich sozusagen als Mangel, als Defekt auf die Mitteilung. Und jetzt könnte man noch weiter gehen und sagen, und überträgt sich auch jetzt darauf, dass Sie auch eine falsche Meinung haben. Diese Frage behandle ich hier nicht. Das ist eine Fußnote. Das ist eine sehr komplexe Frage. Die hat auch noch mit zusätzlichen anderen Faktoren zu tun, nämlich zum Beispiel damit, welche Art von Vertrauen Sie in mich setzen, wo ich ja gerade dabei bin, das ganz heftig zu untergraben. Also das ist die eine Variante. Ich bin der Meinung, dass die Busspur gesperrt war, sie war aber nicht gesperrt. Und deswegen ist meine Behauptung falsch, meine Meinung ist falsch und meine Mitteilung ist sozusagen defektuös. Es kann aber auch sein, und das ist der andere Fall, sowas kommt vor, dass ich gar nicht der Meinung war, dass die Busspur gesperrt war und es Ihnen gegenüber trotzdem behauptet habe. Das ist natürlich genau, da haben wir das erste Mal, sozusagen jetzt sehr grob noch, das werden wir dann feiner sehen, der Fall der mangelnden Aufrichtigkeit. Darauf gehen wir näher ein. Wir schauen aber zuerst einmal, bevor wir darauf näher eingehen, auf das grundsätzliche Verhältnis zwischen Meinung und Behauptung. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Man sagt üblicherweise in Bezug auf Behauptungen, jetzt gebe ich Ihnen, ich gebe Ihnen sozusagen locker, paraphrasierend, wieder, was er sagt. In kurzen Worten, was er auf mehreren Seiten sagt. Manchmal sage ich auch etwas, was er nicht sagt. Das versuche ich Ihnen auch anzukündigen extra. Also ich meine, gerade so machen wir. Also, aber jetzt sind wir bei was er sagt. In Bezug auf Behauptungen ist es einmal so, dass die Wahrheit eine Norm darstellt. Also, wir alle wissen, dass es auch falsche Behauptungen gibt, aber die Wahrheit ist eine Norm. Eine Behauptung sollte wahr sein. Man soll nur behaupten, was wahr ist. Tunlichst. Wenn man Behauptungen aufstellt, ist eben der Sinn dieses Aufstellens von Behauptungen, dass man die Wahrheit sagt. Klar, eigentlich. Wenn dem nicht so wäre, wäre unsere Welt bis zur Unkenntlichkeit anders organisiert. Man müsste dann immer, wenn zum Beispiel jemand sagt, Anführungszeichen, der Hugo hat gestern seinen Regenschirm bei mir vergessen, Anführungszeichen, geschlossen, nachfragen, na gut, und möchtest du damit die Wahrheit sagen? Wenn der andere aber dann sagt, ja, damit möchte ich etwas Wahres sagen, könnte eventuell noch einmal eine Frage aufkommen bezüglich dieser Behauptung. Möchtest du damit die Wahrheit sagen? Und man sieht schon, da kommt man nicht weiter. Aber der wichtige Punkt ist, nicht nur für Behauptungen, sondern auch für Meinungen und Annahmen spielt Wahrheit eine wesentliche Rolle. Spielt es eine wesentliche Rolle, dass sie wahr oder falsch sein können, und zwar eine sehr, sehr drastische Rolle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ihm, dass er darauf aufmerksam macht und seine Meinung, das ist jetzt seine Meinung, was er wirklich schreibt. Also, nämlich so drastisch, dass, wenn ich eine falsche Annahme habe, wenn ich einer falschen Meinung bin und ich komme drauf, dass sie falsch ist, dann kann ich sie nicht mehr aufrechterhalten. Ja? Ich gebe ihm recht übrigens. Ne? Also ich würde bis auf weiteres mal, also bis zur Ewigkeit nie, aber bis auf weiteres würde ich ihm recht geben. Das ist so. Ne? Wenn ich eine falsche Meinung habe, okay, ich lebe damit eine Zeit lang, und in dem Moment, wo ich echt, wirklich, ja, drauf komme, dass sie falsch ist, kann ich sie einfach nicht mehr haben. Ich kann sie nicht aufrechterhalten. Ich kann nicht der Meinung sein, ich bin einfach nicht mehr der Meinung, dass die Busspur gesperrt war, wenn ich darüber aufgeklärt worden bin, dass sie es nicht war. Also sozusagen zusammengefasst, eine Meinung, eine Annahme wird durch Erkenntnis ihrer Falschheit zerstört. Und das ist bei Behauptungen aber nicht so. Eine falsche Behauptung kann im Verkehr bleiben, auch wenn ihre Falschheit erkannt ist. Also beide haben enorm stark was mit Wahrheit zu tun, sowohl die Meinungen wie auch die Behauptungen, die auf der Basis dieser Meinungen gemacht werden, aber in einer differenziellen Weise, nämlich so, dass eine falsche Meinung durch Aufdeckung ihrer Falschheit zerstört wird, weil eine falsche Behauptung durch Aufdeckung ihrer Falschheit noch immer nicht aus dem Verkehr genommen wird. Also, immer aus meiner subjektiven Perspektive, aus der Perspektive eines Sprechers, wenn sich meine Meinung für mich als falsch herausstellt, kann ich sie als Meinung nicht aufrechterhalten, aber ich kann Ihnen Ihren falschen Inhalt, also ich kann allgemein und vor allem auch Ihnen gegenüber Ihren falschen Inhalt, der jetzt nicht mehr meine Meinung ist, weil meine Meinung als Meinung ja zerstört, kann den Inhalt dieser Meinung noch immer weiter behaupten. Der Inhalt einer falschen Meinung kann auch auf andere Weise im Verkehr bleiben, auf weniger anrüchige Weise zum Beispiel, indem er als falsch behauptet wird. Jetzt kann der Inhalt einer falschen Meinung noch immer im Verkehr bleiben. Also hier gibt es natürlich sehr, sehr fundamentale philosophische Probleme zu besprechen, die wir jetzt ausblenden. Wenn ich gerade gesagt habe, wenn sich meine Meinungen als falsch herausstellen, kann ich sie nicht aufrechterhalten, so heißt das natürlich ganz und gar nicht, dass ich nicht eine Meinung haben kann, die falsch ist. Die eben auf einer, wie das haben wir dauernd, ne? Meinungen, die auf einer falschen Deutung der Umstände, auf ihre führende Evidenz beruhen und so weiter. Also so eine halbe Minute lang. Und auf dieselbe Weise kann man auch nicht einfach sagen, wenn ich eine bestimmte Meinung habe und zu einem Zeitpunkt T stellt sich heraus, dass sie falsch ist für mich, dass ich dann sagen müsste, ich hätte auch vor diesem Zeitpunkt die Meinung nicht haben dürfen. Das ist nicht so, sondern ich habe eine falsche Meinung und zu einem bestimmten Zeitpunkt stellt sich heraus, dass sie falsch ist, dann hört sie auf, meine Meinung zu sein, aber das ist kein Grund zu sagen, ich hätte sie auch vorher nicht haben dürfen, sondern man wird sagen, jeder wird sagen, nicht der dessen, was er gewusst hat, wie die Umstände waren und so weiter, ist ja völlig nachvollziehbar, dass er dieser Meinung war. Und das erstreckt sich auch auf die Behauptungen, die ich auf der Grundlage dieser Meinungen gemacht habe und die falsch sind. Man kann deswegen allein, weil sie falsch waren, nicht sagen, ich hätte sie nicht machen dürfen. Behauptungen sind, das ist jetzt auch eine Fußnote, Behauptungen sind prinzipiell riskant. Etwas zu behaupten ist immer ein Risiko. Und müssen es sein. Ausnahmen sind Ausnahmen, prinzipiell riskant, müssen es sein. Ausnahmen sind diese alltäglichen Wahrheiten, Blind Truths, ne, das sowas gibt. Anders wird es erst bei gleichlautenden Behauptungen, die ich nach dem Zeitpunkt T mache, also wo die Meinung schon als falsch erkannt ist, und das ist jetzt ein bisschen präziser, wieder präziser gefasst, der Fall der Unaufrichtigkeit. Wir werden, also damit muss ich das nächste Mal noch ein kleines bisschen weitermachen, mit einer genaueren Beschreibung dessen, was in dieser Fall der, der Unaufrichtigkeit eigentlich ist. Und vielleicht noch ein paar Ausblicke in gewisse Argumentationslinien, aber dann brechen wir das ab und sprechen über den methodischen Aspekt seiner Untersuchung und über den bringen wir ihn in eine Beziehung eben zu Nietzsche und Michel Foucault, wo uns dann beleuchten, wie wir so gehen.